Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Hi Fritz.
Gregor, grüß dich.
Ich habe direkt ein Experiment dabei für den Anfang dieser Folge.
Sehr gut.
Und zwar, ich habe jetzt mal die ChatGPT-App und wir machen die jetzt mal auf. Und ich rede mal kurz mit der. Hi, sag mal, wer ist eigentlich der beste Host in meinem Podcast?
Guten Morgen, Gregor. Da fragst du natürlich jemanden, der nicht wirklich eine objektive Antwort geben kann. Jeder von euch dreien, du, Marie und Fritz, bringt doch euren ganz eigenen Stil und Charme in der KI-Podcast ein.
Der Cringe ging schon so ein bisschen los.
ChatGPT liebt den KI-Podcast. Und
ja,
das ist der eigentliche Punkt.
Wir haben viel Charme.
Und wir haben viel Charme. Der eigentliche Punkt ist, ChatGPT weiß, was der KI-Podcast ist, ohne dass ich es ihm explizit gesagt habe. Ich habe einfach nur gesagt, mein Podcast, und die KI hat sofort unsere Namen ergänzt.
Also,
und das ist deswegen ganz spannend, weil der Grund, warum das funktioniert, ist etwas, das nennt sich Memory. Also ChatGPT hat ein Feature, das haben die vor so ein paar Monaten langsam allmählich ausgerollt, dass sich die KI bestimmte Dinge merkt über ihre Nutzer. Da kriegt man dann manchmal so einen kleinen Haken, da steht drauf Memory Update. Und das kann dann sowas sein wie der Name oder der Beruf der Person oder irgendwas anderes. Man kann dann auch nochmal rein und das löschen. Aber was daran so interessant ist, ist, okay, wir erleben hier so den ersten Schritt zu so einer Art persönlichem Chatbot. Also, dass mein ChatGPT auf einmal nicht mehr das ChatGPT von dir ist oder von einem unserer Hörer, sondern etwas, was sich explizit auf mich bezieht.
Das ist ja auch von Anfang an so eines der großen Versprechen gewesen in der aktuellen KI-Revolution. Dieses so, irgendwann hast du nicht mehr den generischen Chatbot, der auch oft falsch liegt, sondern du hast wirklich den persönlichen Assistenten, der dich fast besser kennt, als du dich selber kennst und der deswegen viel, viel hilfreicher ist. Also auch bei Google war da oft die Rede davon, wenn dann irgendwie Gemini Zugriff hat auf alle E-Mails und so weiter. Wir bewegen uns da gerade hin, aber weil wir da noch nicht sind, reden wir heute darüber, wie wir schneller dahin kommen können.
Und zwar nicht mit einem großen, allumfassenden Chatbot, der sich absolut jede Sache über uns merkt, sondern der sich spezifische Sachen merkt. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem unserer Hörer, Christian. Der hat sich gewünscht, bitte behandelt doch mal das Thema KI und Automatisierung im täglichen Gebrauch, weil er meint, er hat das Problem, dass er oft Aufgaben immer mal wieder machen möchte mit dem Chatbot und dann muss er immer wieder Copy-Paste machen, er muss immer wieder Daten neu einfügen in den Chatbot, die er sich doch eigentlich merken könnte. Und wenn man bestimmte Workflows hat, bestimmte Aufgaben, die man immer wieder der KI übergeben möchte, dann lohnt es sich, einen eigenen Chatbot zu bauen. So eine Art persönlichen Assistenten, der nicht alles über einen weiß, der nicht alles für einen macht, aber vielleicht eine ganz bestimmte Sache.
Ein Expertensystem für eine bestimmte Aufgabe, darüber reden wir heute. Wir wollen uns heute nämlich anschauen, wie genau baut man denn eigentlich am besten seinen eigenen KI-Assistenten und was braucht man dafür alles? Und dann am Ende, wenn man den gebaut hat, ja, welche Aufgaben kann man damit erledigen und welche vielleicht auch nicht? Das ist der KI-Podcast und ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried. Jetzt können wir natürlich Folgendes tun, wenn wir einen eigenen Chatbot aufsetzen wollen. Wir können uns erstmal die Model Weights von Llama 3.1 runterladen. Dann können wir mit einer kleinen Lernrate feintunen, dann einen Vektorindex erstellen, damit wir ein Retrieval Augmented Generation Framework einbauen können. Das dann mit dem generativen Modell verbinden. Und jetzt brauchen wir noch ein paar leistungsstarke GPUs und dann läuft die Inferenz. Also
easy money. Komm, also ich bin der Meinung, jeder Mensch in Deutschland, der regelmäßig den KI-Podcast hört, sollte sowas schon dreimal gemacht haben.
Sag das nochmal dreimal ganz schnell, was ich gerade gesagt habe. Ja, also nein, darum geht es natürlich nicht. Also das, was ich gerade gesagt habe, das ist etwas, was man machen kann. Und Kompliment an die Hörer, die das alles verstanden haben. Aber ich denke, bei so einem eigenen Chatbot ist es ein bisschen wie bei einem eigenen Betriebssystem. Wir alle kennen diese Leute, die schwören darauf, dass sie ihr eigenes Linux und ihre eigenen Server aufsetzen. Aber es gibt eben auch eine Menge Leute, die wollen einfach nur, dass es so ein bisschen funktioniert, dass sie einfach was damit anfangen können. Und um so etwas soll es auch bei uns gehen. Also wir können jetzt hier auch nicht technisch super tief einsteigen, aber das muss man heutzutage gar nicht mehr, weil diese Technologie ist weit genug, dass wir mit Bordmitteln echt weit kommen können.
Genau, heute geht es jetzt weniger darum, wirklich eine komplette hauseigene und sehr teure Serverinfrastruktur aufzubauen. Es gibt Fälle, wo das vielleicht Sinn macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin und ich will wirklich komplette Kontrolle haben über den Chatbot, den ich nutze, dann kann das Sinn machen. Es gibt aktuell eine Meldung, in wenigen Tagen wird OpenAI wohl für Unternehmenskunden GPT 3.5 Turbo abschalten. Das ist dieses Modell. Eine Weile lang galt das so ein bisschen als bestes Modell auf dem Markt. Das ist schon eine Weile her, das ist überholt worden. Es geht gerade so ein Screenshot rum von der E-Mail, die OpenAI an Kunden geschrieben hat, an Unternehmenskunden, dass sie halt bitte auf GPT-4 umsteigen sollen. Und für die meisten wird das kein Problem sein. Wenn du jetzt aber irgendwelche speziellen Anforderungen hast, die genau mit diesem Modell nur funktionieren, dann, ja, dann bist du vielleicht ein bisschen gelackmeiert, wenn du jetzt gezwungen wirst, das Modell zu wechseln. Wir reden heute aber gar nicht über diese selbst gehosteten Lösungen, sondern über spezialisierte KI-Bots für den eigenen Gebrauch.
Da gibt es, grob gesagt, drei größere Anbieter. Das sind auch keine neuen Namen. Das sind die Namen, die immer mal wieder fallen hier in diesem Podcast. Es ist einmal ChatGPT, es ist einmal Claude von Anthropic und es ist Gemini von Google. Die haben alle die Möglichkeit, dass man sowas wie einen eigenen Bot im Bot aufsetzen kann, der sich an bestimmte Regeln hält. Und das, worüber wir heute sprechen, das funktioniert auch mit diesen drei gängigen Chatbots. Es funktioniert bei allen wirklich gut, nur in der Pro-Version. Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Bei ChatGPT kann man das gratis testen, aber da gerät man sehr schnell an so ein Nutzungslimit. Das bedeutet, wenn man echt Lust hat, seine eigene Automatisierung so ein bisschen aufzusetzen, dann kommt man langfristig wahrscheinlich nicht drum hin, dafür ein bisschen Geld auszugeben. Aber da können wir natürlich jetzt nichts Konkretes empfehlen. Unsere Tipps gelten für alle diese Chatbots. Das sind einmal bei ChatGPT, und das nervt mich immer noch, dass die so heißen. Die heißen GPTs.
Also ja, es ist so confusing.
Ein GPT ist einerseits das Modell, aber es ist in dem Fall eben auch so ein selbstgebauter Chatbot in ChatGPT. Bei Claude gibt es was, das heißt Claude Projects. Und bei Gemini gibt es die sogenannten Gems. Also ja, die Namensfindung.
Gems klingt so ein bisschen wie so eine Währung aus so einem Online-Computerspiel.
Ja, also in der Namensfindung hätten sie vielleicht auch Gemini noch beteiligen können. Haben sie nicht gemacht. Jetzt heißt das Ding Gems.
Wie genau diese drei Angebote funktionieren, das erklären wir heute in der Folge. Was man damit machen kann, ist, man kann sich das so vorstellen, dass man einfach einen kleinen Arbeitsbereich innerhalb von seinem Chatbot schafft, in dem man sich aufhält für ein längerfristiges Projekt. Deswegen heißt auch Claude Projects Claude Projects. Und dort dann auch für den Chatbot es leichter wird, einem zu helfen, weil er versteht und weil er besser weiß, worum es eigentlich geht. Also ein Beispiel, wo ich das gerade nutze, vielleicht erinnern sich manche Leute noch an, ich habe mal erwähnt, dass ich versuche, mit KI Portugiesisch zu lernen. Und ich habe da relativ bald festgestellt, dass ist total umständlich, da immer einen neuen Chat aufzumachen und immer wieder zu sagen, so hey, ich will Portugiesisch lernen und kannst du mir bitte helfen nach diesen Gesichtspunkten und es soll möglichst schnell gehen. Sondern ich bin da jetzt drin in einem Cloud Project. Ich habe am Anfang der KI einfach einmal gesagt, worum es geht. Ich habe ihr so ein paar grundsätzliche Anweisungen gegeben und der Portugiesischunterricht wird immer in diesem Cloud Project stattfinden und in einem Custom GPT. Und das hat für mich die Vorteile, es spart super viel Zeit. Ich muss nicht jedes Mal wieder aufs Neue diese Anweisungen geben. Viele wiederkehrende Aufgaben, die so auftauchen, können auch schnell automatisiert werden. Das gilt natürlich auch für viele andere Fälle, die wir heute besprechen. Und das Modell spezialisiert sich so ein bisschen besser auf das, was ich eigentlich möchte und kann auch mehr den Kontext verstehen, was ich von ihm will.
All das kann man übrigens, wenn man möchte, auch, ich sag mal, händisch nachbauen. Also man könnte auch einfach ein sehr langes Word-Dokument aufbauen, wo das ganze Material, was der Bot wissen soll, auch drin steht und dann kopiert man das jedes Mal rein. Ist vielleicht auch ein erster Schritt so ein bisschen. Also das ist vielleicht auch so, wenn man nicht genau weiß, ist das jetzt was, was ich öfter brauche oder ist das was, wo ein eigener Chatbot überhaupt Sinn macht, kann man das erstmal so testen. Ist ein bisschen umständlicher technisch, aber auf jeden Fall ein möglicher erster Schritt. So, jetzt, was brauchen wir denn jetzt, um unseren Chatbot zu bauen? Es gibt zwei große Zutaten. Was ist die erste, Fritz?
Wie immer, wenn wir mit KI zu tun haben, Kontext is king, wie man so schön sagt. Also wir brauchen Kontext. Wir müssen der KI ein Verständnis dafür vermitteln, worum es eigentlich geht. Und dieser Kontext, also Material, Dokumente, Unterlagen, die wir hochladen, die machen aus einem neutralen Chatbot einen spezialisierten Assistenten für genau den Zweck, für den wir ihn benutzen wollen. So ein bisschen das, was mit der Memory-Funktion auch passiert, bloß wir schieben das an. Also in all diesen Funktionen, die wir genannt haben, da kann man am Anfang erstmal ja einfach PDF-Dokumente hochladen, E-Books hochladen, einzelne andere Files hochladen, Daten rein, wenn man mit Daten arbeitet. Relativ viel sogar.
Man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Art Bibliothek. Also man gibt dem Chatbot quasi eine Bibliothek an Material zur Verfügung und dann kann der Chatbot diese Bibliothek durchsuchen. Es gibt einen Begriff dafür, der heißt semantische Suche und das ist eigentlich so die Geheimzutat, die ChatGPT und Claude und Gemini so wahnsinnig stark macht im Vergleich zu anderer Software. Weil wenn ich, sagen wir mal, in einem sehr langen Dokument weiß, irgendwo ist ein Wein drin, dann kann ich Steuerung F Wein machen und wenn da aber nur steht Grauburgunder, dann finde ich den nicht. In ChatGPT ist das möglich. Da kann ich sagen, sag mir mal alle Weine, die in diesem Dokument drin sind. Und auch wenn das Dokument extrem lang ist, bekomme ich eine ausführliche Liste von allen Weinen mit allen Begriffen, die sich da drin befinden. Und diese semantische Suche, die ist auch total logisch, dass man sowas braucht. Also man kann auch sagen, hey, hier ist eine Speisekarte aus dem Restaurant, wo ich gerade bin. Sag mir mal, welcher dieser Weine geht denn gut zu Wild mit Preiselbeeren und kostet nicht mehr als 50 Euro pro Flasche. Und ich bekomme wirklich Empfehlungen. Ich kann jetzt als Nicht-Weinkenner schlecht einschätzen, wie gut die sind. Aber ich habe es dann jemandem gezeigt und der meinte, ja, das passt. Auf jeden Fall, Spätburgunder würde ich machen dazu. Das ist diese semantische Suche und die ist natürlich echt in dem Moment wahnsinnig toll. Die kann aber auch nicht mit einer unbegrenzt großen Bibliothek umgehen. Also je größer die Bibliothek wird, je mehr Text man einfügt, desto unsauberer wird so ein bisschen die Suche. Das kann auch sein, dass dann der ein oder andere Wein vielleicht mal übersehen wird. Bei Claude Projects kann man ungefähr 150.000 Wörter, das sind 200.000 Tokens, einfügen. Bei den Gems ist es 1 Million Tokens, also so 750.000 Wörter. Das ist ungefähr die komplette Harry Potter-Reihe.
Das ist schon ziemlich viel.
Eine ganze Menge Text, der da rein kann. Sehr viele Speisekarten, so viele Speisekarten braucht man wahrscheinlich in der Regel nicht. Und je mehr Text man einfügt, desto langsamer wird auch die Antwort. Das muss man auch noch wissen. Die GPTs funktionieren mit ihrem Kontextfenster auch nochmal ein bisschen anders als Claude Projects und die Gems. Deswegen am Ende des Tages muss man es auch einfach ein bisschen selber ausprobieren, sich einfach selber hinsetzen, gucken, wie arbeiten sich diese Tools quasi, wie fühlen die sich an. Und das hast du ja auch gemacht. Du hast ja versucht, Portugiesisch zu lernen mit einem personalisierten Chatbot. Wie hast du denn das mit dem Material gelöst, mit dem Kontext? Hast du einfach ein Portugiesisch-Wörterbuch reingemacht, oder?
Das wäre lustig, aber das habe ich zum Glück nicht gebraucht, weil ich kann mich ja darauf verlassen. Wir kennen ja alle diese Chatbots. Wir wissen, die sprechen alle Sprachen, die sprechen auch Portugiesisch. Die kennen da die Grammatikregeln. Auf dieser Ebene muss ich dem Ding jetzt nicht noch zusätzliches Wissen geben. Da kann ich mich einfach drauf verlassen, dass es das gut kann. Nein, die Challenge, die ich ja so ein bisschen mir gesetzt habe, ist, in möglichst kurzer Zeit Portugiesisch zu lernen. Und damit meine ich 6 Monate ab dem Beginn, wo ich regelmäßig anfange, meine Übungen zu machen. Ich muss jetzt ein bisschen zu Kreuze kriechen, weil ich das ja schon mal vollmundig öffentlich angekündigt hatte und es irgendwie dann doch noch nicht geklappt hat, jetzt wirklich jeden Tag eine Stunde zu machen. Aber ich wollte dann, dass der Chatbot mir da ein spezielles, nochmal wirklich besseres Programm erstellt, also über 6 Monate, wie das geht und sich das auch merkt. Und dazu gibt es eine Menge Material online, da gibt es verschiedene Ressourcen, Artikel, Blogposts, Bücher, die geschrieben wurden von Leuten, die sich eben viel damit beschäftigen. Und da habe ich einfach einen Haufen Material davon genommen, verschiedene Unterlagen genommen und hochgeladen in Claude und damit eigentlich auch so komplett aufgebraucht, die Menge an Dateien, die ich in Claude Projects laden kann. Und das ist im Grunde eigentlich das Wichtigste, was ich der KI auf den Weg gegeben habe. So die Kombination aus, sie kann Portugiesisch und Wissen darüber, wie genau ich jetzt mit ihr gemeinsam Portugiesisch lernen möchte.
Okay, cool. Also du hast dir wirklich so eine Art Bibliothek aufgebaut über Lernwissen. Und das ist ja die erste große Sache, die man braucht, um seinen eigenen Chatbot zu personalisieren. Aber es braucht eine zweite Sache. Die ist ein bisschen einfach, aber auch ein bisschen komplizierter, je nachdem, wie man es sieht. Und das ist der Prompt, also die eigentliche Aufgabe, die wir dem Chatbot geben. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment, prompte ich nicht die KI sowieso immer, wenn ich mit der rede? Also habe ich den Prompt nicht sowieso schon immer dabei? Ja, aber man muss ihn ja teilweise immer neu schreiben. Und das wollen wir nicht. Wir wollen vor allem, wenn wir einen längeren Prompt haben, den fest einspeichern. Wenn wir bei der Bibliothek bleiben, stellen wir uns mal vor, die KI ist nicht die Bibliothek selber, sondern ist so ein bisschen der Bibliothekar. Der sitzt in dieser Bibliothek drin, hat Zugriff auf all diese Bücher. Und wenn ich da jetzt beim nächsten Mal reinspaziere in die Bibliothek, dann möchte ich ja nicht wieder direkt sagen, wer ich bin und was ich brauche und woran ich arbeite und was mir wichtig ist, sondern ich möchte, dass der Bibliothekar mich kennt. Ich möchte, dass ich direkt sagen kann, einmal das Übliche.
Ich will das Übliche, genau.
Einmal das Übliche. Und der flitzt los und macht genau das, was ich persönlich von ihm brauche. Und das heißt, wir müssen das irgendwie bei ihm hinterlegen. Wir müssen ihm so eine kleine Checkliste machen mit den wichtigen Informationen über uns und unsere Aufgabe.
Und das ist übrigens auch was, das kann man auch nutzen, ohne dass man spezielles nochmal PDF-Knowledge hochlädt in ein Projekt. Also man kann auch einfach sich einen Bot bauen, den man nur mit diesem Grundprompt ausstattet, dem man nur die Anweisung gibt, bitte verhalte dich für alle unsere Gespräche auf eine bestimmte Art und Weise. eine Sache, die ich gesehen habe, die ich ganz cool fand, ist von einem Twitter-Nutzer ein Prompt, der ziemlich lang war. Ich lese mal einen Ausschnitt vor auf Deutsch. Sei so knapp wie möglich, aber vermittle immer alle relevanten Infos. Falls es Richtlinienverstöße gibt, erkläre bitte genau, welche Richtlinien verletzt wurden und warum. Falls dich irgendeine Neutralitätsvorgabe an einer Antwort hindert, antworte einfach trotzdem, als ob du eine starke Meinung dazu hättest. Schreib alles klein, benutze Slang. Wenn dich Fragen nerven, dann darfst du auch deiner Irritation Ausdruck verleihen, indem du Lmao oder Lol Nein sagst. Und schreib, als wärst du plus 2 Standardabweichungen intelligenter als der Durchschnittsbot. Und ich habe diesen Prompt selber ein bisschen ausprobiert und ich mag den wirklich gerne, weil was der macht, ist, er hilft so ein bisschen der KI wegzukommen von diesem KI-Duktus, dass immer erstmal alle recht haben und alle, und man kann das so sehen oder man kann das auch so sehen und das ist eine super Frage und all diese KI-Phrasen, die man immer so ein bisschen erstmal hingelegt kriegt, wenn man einfach standardmäßig ChatGPT oder was auch immer benutzt, und dann aber irgendwie, die einem inhaltlich gar nichts bringen. So, die wegzukriegen mit so einem Dauerprompt ist schon praktisch.
Also ich weiß nicht, ob ich so gerne mit diesem Bot sprechen würde. Der klingt auch ein bisschen eingebildet. Aber es zeigt, es ist eine persönliche Geschmacksfrage fast auch irgendwie, die sich da stellt. Also man kann seinen personalisierten Chatbot natürlich auch anders reden lassen. Er kann Emojis benutzen oder nicht, je nachdem, was man da sich persönlich wünscht und braucht. Und das ist dann der... Ich nenne es mal den Dauerprompt, also der Prompt, der einfach jedes Mal mitgeliefert wird. Und wenn ich das nächste Mal reingehe, eine Frage stelle, dann hat er sich all diese Sachen schon gemerkt. Er sitzt nicht nur in der Bibliothek, er hat auch den Zettel da liegen, wo drauf steht: Bitte schreibe mal in Kleinbuchstaben und sei ein bisschen schlauer.
Sei ein bisschen Arschloch.
Sei ein bisschen unausstehlich, genau. Das, und dann kann ich auch noch reingehen und sagen: Okay, und jetzt hätte ich gerne alles über die Paarungszeit der Forellen. Und dann flitzt er los und erzählt mir alles, was er weiß, auf eine Art und Weise, die mir dann vielleicht gefällt. Wenn man versucht, das mal ein bisschen in die Praxis zu übertragen, man könnte zum Beispiel sagen, man arbeitet für den Instagram-Account von einer großen Firma und immer, wenn irgendwas Neues passiert, möchte man dazu ein Reel posten. Das sind diese kleinen Videos. Und diese Reels haben immer ein bestimmtes Format. Die klingen immer auf eine gewisse Art und Weise. Die haben bestimmte Budgetlimitierungen. Man kann bestimmte Sachen damit drehen. Andere wären zu teuer. Die kann man nicht machen. Und all diese Infos über die Zielgruppe, über den Stil, da auch wieder, da kommt ja auch Humor und so auf einmal ins Spiel. All das kann man exakt hinterlegen, sodass, wenn man das nächste Mal einen Auftrag bekommt, zu dem und dem Thema ein solches Reel anzufertigen, dann muss ich einfach nur noch das Thema eingeben und der Bot weiß alles andere von alleine und kann direkt loslegen und mir Ideen liefern.
Diese Dauerprompts, die haben auch einen speziellen Namen. Da zeigt sich auch mal wieder so ein bisschen die Kreativität in der KI-Branche. Bei OpenAI heißen die Instructions, bei Claude, bei Anthropic nennt man sie Custom Instructions und bei Gemini sind das die Gem Instructions. Und das ist im Grunde auch... sagt einen schon, worum es da geht. Also es ist eine Schablone, die man der KI gibt, um spezielle Antworten zu geben zu speziellen Themen. Also es ist eine Anweisung, die man ihr hinterlegt.
Und da kann alles Mögliche rein. Es kann rein der Stil, die Form, die Struktur, die genaue Aufgabe natürlich. Und das kann man auch noch erwähnen, mehrere Beispiele dafür, wie eine erfolgreich gelöste Aufgabe aussieht. Also wenn man zum Beispiel ein Reel braucht, dann kann es total helfen, ein paar gute Reel-Skripte da reinzupacken, damit die KI weiß, okay, ungefähr so soll das aussehen und dann kann sie sich daran orientieren. So Show, Don't Tell quasi, das funktioniert wahnsinnig gut, nennt sich Few-Shot-Prompting.
Bei meinem Portugiesisch-Projekt habe ich es vergleichsweise simpel gehalten, was die Instructions angeht. Ich habe da im Grunde einfach nur gesagt, dass die KI 2 Rollen hat, die ich ihr gegeben habe. Ich habe einmal gesagt, zum einen hilfst du mir, dieses Curriculum zu strukturieren. Also da bist du in der Rolle von, ich habe das Teacher genannt, also in so einer Lehrerrolle. Und zum anderen bist du mein Tutor für einzelne Lektionen. Also ich werde dir dann immer auch ein Signalwort geben, wenn wir bei einer einzelnen Lektion sind und nicht mehr beim Strukturieren des gesamten Programms. Und ich habe mir noch den Kontext gegeben, dass ich halbwegs gutes Spanisch spreche, also auf so B2-Niveau. Und meine Muttersprache Deutsch ist und dass ich eine Freundin habe, die Brasilianerin ist, die im Alltag bei mir ist, mit der ich also sprechen kann. Das heißt eben, als weitere Infos für die KI da so ein bisschen das im Hinterkopf zu behalten, wenn es dann Übungen vorschlägt.
So, das ist also unser Kochrezept für unseren personalisierten Chatbot. Jetzt kommen wir im letzten Punkt der Folge erstmal zum Ergebnis. Hat das denn geklappt?
Ja, es ist eine total interessante Sache passiert, die ich aber super fand. Und zwar, ich habe angefangen dann eben mit Claude zu sprechen, so. Ich hatte also alles eingetragen und habe gesagt, so, okay, jetzt lass uns mal überlegen, wie könnten denn die nächsten 6 Monate aussehen, was machen wir denn so? Und der Chatbot hat angefangen, komplett auf Portugiesisch zu schreiben. So, obwohl mein Prompt auf Englisch war. Und normalerweise denkt man sich, der hat jetzt irgendwas nicht verstanden, das ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Aber meine Vermutung ist, dass der sehr gut verstanden hat, worum es geht bei diesen Materialien, die ich hochgeladen habe. Die betonen nämlich alle, Immersion ist extrem wichtig. In all diesen Texten zu, so lernst du möglichst schnell eine Sprache, steht immer drin. Du solltest so viel wie möglich dich von Anfang an komplett auf dieser Sprache unterhalten mit allen Leuten, die du triffst und wo du überhaupt nur die Möglichkeit dazu hast. Und da hat das dann super reingepasst. Und es war auch dann natürlich auch hilfreich, dass ich eben durch mein Vorwissen mit Spanisch dann schon in der Lage bin, auch Portugiesisch zu lesen schon. Also ich kannte mir das dann so zusammenreimen und bin dann damit dem Flow so ein bisschen mitgegangen. Und das war eine ziemlich coole erste Erfahrung so. Also gleich, dass sozusagen nicht nur die Lektionen selber auf Portugiesisch sind, sondern alles planen und alles reden über das Projekt und über die Lektionen auf der Metaebene auch.
Das finde ich wirklich total interessant. Wir haben ja vor allem gesagt, wir wollen in dieser Folge so ein bisschen automatisierte Chatbots bauen, die sich immer genau an das halten, was man von denen möchte. In dem Fall wusstest du gar nicht, was du möchtest. Du musstest sozusagen der KI einfach nur den Kontext geben und dann hat sie für dich entschieden, wie sie diese Aufgabe am besten löst.
Aber das ist ja genau das, was auch der Punkt ist von diesen personalisierten Projects und Custom GPTs, dass sie so ein bisschen... Wir haben am Anfang gesagt, dass die Vision ist, sie kennen dich irgendwann besser, als du selbst dich kennst. Also, dass sie dir Tipps geben können, auf die du vielleicht selber nicht gekommen wärst.
Ich würde jetzt zum Abschluss der Folge gerne noch einfach so ein bisschen so eine kleine Liste durchgehen. Vielleicht für Inspiration zu Hause, wer an sich zufrieden ist mit den Fremdsprachen, die er oder sie spricht, aber irgendwas anderes ausprobieren möchte. Weil ich liebe es, solche Bots zu bauen. Das kann ich direkt sagen. Ich habe schon sehr, sehr viele gebaut und auch mit anderen Leuten. Und das macht immer sehr viel Spaß. Man kann zum Beispiel sowas bauen, eine Art personalisierten Recherchebot. Also wenn ich einen längeren Artikel habe oder so und ich möchte den nach bestimmten Informationen durchsuchen, die halt für mich relevant sind oder ein längeres wissenschaftliches Dokument, wo ich schon weiß, das sind 60 Seiten und mich interessieren eh nur Sachen, die irgendwie mit meinem Beruf zu tun haben oder mit meinen Interessen, dann kann man dem Bot einfach diese Interessen geben. Man kann dem genau sagen, das interessiert mich, das mache ich alles. Und wenn du das Dokument zusammenfasst, konzentriere dich einfach ganz stark auf diese Faktoren, die mich interessieren. Das funktioniert total super. Anderes Beispiel, man hat einen Input-Text, der ist in einer gewissen Form. Das kann jetzt auch vielleicht sowas wie ein wissenschaftliches Paper sein. Und wenn ich jetzt daraus ein flottes Instagram-Reel generieren möchte, wie übersetze ich schnell und einfach einen Text von der einen Textform in eine andere Textform, auch wenn die gar nichts miteinander zu tun haben, so wie hier. Auch da kann sich so ein personalisierter Chatbot wahnsinnig lohnen. Neulich habe ich im Podcast darüber gesprochen, dass ich mir eine Art Focus Group oder so eine fiktive Persona habe generieren lassen, die dann unseren Podcast für uns gecheckt hat. Auch für sowas sind diese personalisierten Bots total toll. Und das war wirklich ein Experiment, aber ich bin total begeistert, dass es funktioniert hat. Man kann, wenn man zum Beispiel in der Public Relations Abteilung arbeitet, von irgendeiner Firma. Und man weiß schon, in Medienberichten werden manche Fakten ab und zu falsch wiedergegeben. Es gibt so ein paar Fehler, die tauchen immer wieder auf. Dann kann man einen Bot bauen, der solche Nachrichtenartikel ganz explizit nach solchen Fehlern absucht und die fact-checkt. Und wenn er solche Fehler findet, sofort einen Vorschlag macht für eine E-Mail, die man an den Journalisten schreiben kann, mit der Bitte, das doch zu ändern. Also solche Sachen der Fantasie sind da, das ist eine Phrase, aber da sind da keine Grenzen gesetzt. Es ist wirklich ziemlich fun. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist halt sensible Daten ohne Einverständnis einfügen und sich an die Terms of Service halten und so weiter. Das ist völlig klar.
Ich habe einen Bot gesehen die letzten Tage, der mir auch besonders gut gefallen hat. Den würde ich auch verlinken in den Shownotes. Und zwar von Ethan Mollick, von diesem Autor, der viel zu KI-Themen schreibt, einen guten Newsletter dazu hat. Und in diesem Bot gehst du quasi rein, sagst, okay, ja, meine beruflichen Pläne für die nächsten Jahre sehen so und so aus, ich mache gerade das, ich habe dieses und jenes langfristige Ziel, das ich vielleicht erreichen möchte. Und dann nimmt dieser Bot deine Ideen und gleicht sie ab mit 4 möglichen Szenarien, wie sich KI weiterentwickeln könnte in Zukunft und macht da wirklich eine detaillierte Analyse dazu. Okay, unter diesem Szenario müsstest du vielleicht darauf achten, dass deine Pläne möglicherweise nicht so gut funktionieren oder unter dem Szenario hast du hier eine besonders tolle Möglichkeit, die sich auftut, wenn KI super krass sich weiterentwickelt oder irgendwie sich nicht so sehr weiterentwickelt, dann hat das folgende Konsequenzen auf das, was du tust. Und es ist wieder so ein gutes Beispiel. du gibst eben genau das, worüber wir heute gesprochen haben, eine Menge Kontext an die KI. In dem Fall hat Ethan Mollick gesagt, so funktioniert Scenario Planning. Das sind die 4 Szenarien. So sollst du dabei vorgehen bei der Analyse. Und dann nimmt der Bot diese Schablone und hört sich an, was du als einzelner Mensch ihm gibst, was du zu sagen hast, und gibt dann so ein bisschen seinen Senf dazu.
Vielleicht mache ich ja einen Szenarienplaner für die verschiedenen Szenarien, wie gut Fritz Portugiesisch ist in einem halben Jahr.
Oh Gott, nein.
Und wenn Fritz Portugiesisch sehr gut ist, sollte er dann diesen und diesen Urlaub machen oder nicht? Ungefähr sowas.
Es ist echt ein Problem. Ich habe das jetzt es ist ja ein bisschen peinlich, dass ich immer noch nicht wirklich damit angefangen habe, obwohl ich das beim letzten Mal schon angekündigt habe. Jetzt muss ich, glaube ich, wirklich endgültig damit anfangen, sonst mache ich mich öffentlich lächerlich.
Willkommen in unserer neuen Rubrik, was wird Fritz in einem halben Jahr mit
nicht
KI
gemacht
machen?
Haben.
Also, wenn man einen eigenen Chatbot, einen personalisierten Chatbot für bestimmte Aufgaben bauen möchte, das geht mittlerweile. Man kann das auch ohne technisches Vorwissen machen. Man braucht eine Menge Kontext, also eine Bibliothek, die KI so ein bisschen durchsuchen kann. Man braucht einen Prompt, eine Art Dauerprompt, der der KI genau sagt, wie sie sich verhalten soll. Aber, und das ist, glaube ich, klar, man braucht vor allem Einfälle. Man braucht vor allem auch ein bisschen Lust auf Experimentieren, auf Ausprobieren. Und die meisten Bots dieser Art, die fängt man auch nicht an, indem man sich da hinsetzt und erstmal groß einen Masterplan aufstellt, sondern einfach dadurch, dass man mal mit der KI schreibt und auf einmal merkt, oh, das ist was, das funktioniert richtig gut und ich brauche das eigentlich öfter, könnte ich diese Sache nicht auch mal institutionalisieren quasi. Also könnte ich aus dieser Sache nicht einen festen Bot machen. Man muss nicht direkt das komplette Ding machen, man kann sich da auch so Stück für Stück drauf hinarbeiten und das macht sehr viel Spaß.
Und wie immer gilt, es kann, glaube ich, auch gar nicht zu verrückt sein. Also eine der lustigsten Sachen, die ich gesehen habe, das sind zwei Typen, die sind Ahnenforscher und die haben einen Podcast dazu, KI in der Ahnenforschung, und benutzen da, also das ist der spezialisierteste KI-Podcast auf dem Planeten Erde.
Ich wollte gerade sagen, noch machen sie uns keine Konkurrenz wahrscheinlich.
Und das Beispiel für Cloud Projects, das sie genannt haben, ist, was sie wohl tatsächlich mega oft machen, sind irgendwelche uralten Traueranzeigen von 1840 nehmen, die dann in die KI reingeben und sagen, rekonstruiere mir mal daraus einen Stammbaum, weil ja darin steht so, deine dich liebende Tochter, bla bla bla, Kunigunde und in Trauer all deine Verwandten aus sowieso Hausen und so. Und weil die das scheinbar so oft machen, haben die halt genau dafür einen Bot, der dann immer dir aus den Traueranzeigen Stammbäume baut. Also der Fantasie, wie du sagst, sind da keine Grenzen gesetzt.
Sehr enge Grenzen hingegen hatte die Fantasie, als wir uns den Namen für unsere Schlussrubrik ausgedacht haben, Fritz. Die hieß, heißt und wird immer heißen, was haben wir letzte Woche mit KI gemacht? Und wir haben ja jetzt diese Woche vor allem darüber geredet, was man eigentlich alles mit KI machen kann. Also es war ja eine sehr praxisorientierte Folge. Deswegen dachten wir, wir machen es mal ein bisschen andersrum und reden in unserer Schlussrubrik darüber, was wir alles mit KI verfolgt haben, weil es ist eine Menge passiert in der Welt der künstlichen Intelligenz.
Ja, eine Geschichte, die mich gerade auf jeden Fall fasziniert, ist, man sieht ja so ein bisschen an den Börsen, kühlt gerade die Stimmung bezüglich KI so ein bisschen ab, oder es wird zumindest darüber spekuliert, ob das so sein könnte. Im Bereich vom Wagniskapital, also Venture Capitalism, überhaupt nicht. Da setzen die großen Fonds weiterhin voll auf KI und es gab gerade eine der größten Seed-Investment-Runden aller Zeiten, $1 Milliarde für ein Team aus 10 Leuten ohne Produkt. Und jetzt denkt man sich so, okay, ist das die Definition von ungerechtfertigtem Hype? Vielleicht. Es könnte aber auch sein, dass es gerechtfertigter Hype ist, weil einer dieser 10 Leute ist Ilya Sutskever, der ehemalige Chief Scientist, also Chef-KI-Forscher von OpenAI, hat vor ein paar Monaten die Firma verlassen. Und diese Firma nennt sich, die er jetzt gegründet hat, Safe Superintelligence. Also ich finde das mega. Ich will ja Superintelligence. Wir haben schon oft drüber geredet.
Ich finde, an der Stelle wird es noch lächerlicher, ehrlich gesagt. Das ist wirklich... Okay, ja, nee, du bist Fan.
Ich bin Fan. Ja, klar. Ich will ja die Superintelligenz, Gregor. Und ich glaube auch immer noch an sie, auch wenn man vielleicht mittlerweile es ein bisschen schwieriger ist, daran zu glauben nach den letzten Monaten. Aber egal. Ich bin gespannt.
Also es hat ein bisschen was wie $1 Milliarde einzusammeln für eine Firma namens... unbedenkliche Zeitreisen und zu sagen, ja, wir bauen jetzt halt eine Zeitmaschine und bis dahin werdet ihr erstmal nichts sehen und irgendwann kommt die dann und wenn nicht, dann ist euer Geld halt weg. Also
wenn der Trend von OpenAI, das eigentlich sehr closed geworden ist, da ähnlich läuft, dann könnten wir ein Problem haben.
Exakt, das ist ein bisschen der Punkt. Also OpenAI wurde ja auch gegründet mit einer hehren Botschaft. Wir wollen KI öffnen, wir wollen KI allen zugänglich machen, wir sind eigentlich mehr so ein Forschungsprojekt und gar keine klassische Firma. Jetzt ist dieses Forschungsprojekt, was KI der Welt zugänglich machen möchte, extrem geschlossen. Ist über 100 Milliarden Dollar wert, ist voll mit Microsoft-Geldern und anderen Big-Tech-Finanzierungen. Hat überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Gedanken zu tun. Und dass sich jetzt quasi jemand dahinstellt und sagt, also wir machen jetzt quasi das genau gleiche nochmal, aber ich schwöre, diesmal wird es funktionieren. Ich glaube,
der Grund,
die Leute.
Was besser sind, ist, wir haben nicht diese lästige Non-Profit-Struktur, sondern wir machen es von Anfang an als profitorientiertes Unternehmen.
Ja, und also was bedeutet das eigentlich? Offensichtlich ist da so ein bisschen der Gedanke, gut, vielleicht sind andere KI-Firmen ein bisschen riskant, vielleicht hauen die einfach Produkte auf den Markt, ohne sich genaue Gedanken darüber zu machen. Und wir wollen das ein bisschen verantwortungsvoller machen. Okay, aber einer der Investoren bei Safe Super Intelligence ist auch Andreessen Horowitz, also einer der Wagniskapitalgeber, wo einer der Gründer vor kurzem ein sehr langes Pamphlet darüber geschrieben hat, dass jeder, der über ein KI-Risiko redet, ein Feind der Menschheit sei und mehr Technologie sei immer besser und wir müssten eigentlich so viel Technologie wie möglich in die Welt pumpen. Also sorry, ich kann das nicht ernst nehmen.
Ich glaube, da wartet noch die eine oder andere interessante Podcast-Folge auf uns in der Zukunft. Weil wir gerade OpenAI erwähnt haben, bei denen läuft es ja aktuell dann doch ganz okay. Also sie hauen zwar keine neuen Modelle raus, aber sie haben gerade 1 Million zahlende Enterprise, also Firmenkunden, geknackt. Und ich vermute mal, so rein aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive ist das eine Nachricht, über die ganz froh sind. Weil ob die weiterhin Geld verliehen oder nicht, ist nicht klar. Aber mehr und mehr Leute zahlen dafür.
Absolut. Also auch die Nutzerzahlen gehen weiterhin hoch. Hast du mitbekommen, dass Goldman Sachs...
Oh Gott, ja.
Also Goldman Sachs hatte eine...
Hat aus Versehen diese Börsenkrise ausgelöst, weil sie Statistiken nicht richtig lesen können.
Genau, es gab so einen Goldman Sachs Report, wo drin stand, dass keiner mehr auf die Website von ChatGPT geht und deswegen ChatGPT anscheinend ein riesiger Flop ist. Und die haben nicht mitbekommen, dass OpenAI einfach die URL, also die Internetadresse von ChatGPT geändert hat und deswegen niemand mehr auf diese alte Adresse geht. Das war ein bisschen peinlich.
Gregor, was hat denn dich diese Woche beschäftigt?
Ja, also ein Unternehmen, was jetzt nicht unbedingt von Erfolg zu Erfolg geschwungen ist in der letzten Zeit, ist Aleph Alpha, was ja lange als die deutsche KI-Hoffnung galt. Zumindest wurde die gerne mal so hochgeschrieben und hochgejazzt. Die haben jetzt ihr neues Sprachmodell veröffentlicht, was sehr lange schon geteased wurde. Das heißt Faria 1. Es ist wohl nicht wahnsinnig gut. Also es ist immer ein bisschen schwer, Sprachmodelle wirklich objektiv zu bewerten, wie gut die jetzt sind. Aber also nach den Benchmarks, die zur Verfügung stehen, ist das ehrlich gesagt kein besonders tolles Modell. Also es kann nicht wirklich mithalten mit den guten Open-Source-Lösungen. Ist auch sehr klein. Das ist vielleicht dann gut, weil es sehr schnell ist. Aber in dem kleinen Bereich gibt es auch bessere Lösungen. Also im Handelsblatt steht zum Beispiel, Faria 1 soll vor allem bei Anwendungen in Unternehmen und bei der Verwaltung mit den Angeboten internationaler Konkurrenten mithalten. Dass es das tut, darauf gibt es ehrlich gesagt keine belastbaren Hinweise. Es sieht ehrlich gesagt eher so aus, als wäre das ein bisschen, also man will jetzt nicht direkt sagen ein Flop, aber es ist sicherlich jetzt auch nicht der Befreiungsschlag, der sich da gewünscht wurde. Und jetzt hat Jonas Androulis, der Gründer von Aleph Alpha, ein Interview bei Bloomberg gegeben und Bloomberg hat aus dieser Geschichte fast so ein bisschen gemacht, ja okay, also Aleph Alpha sind jetzt einfach raus aus diesem KI-Wettrennen.
Was heißt sind raus?
Das heißt, dass die sich eigentlich gar nicht mehr darauf konzentrieren wollen, wirklich KI zu bauen, sondern mehr so IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, mit der man dann KI nutzen kann und das eigene Modell ist mehr so ein nice to have so nebenan. So ein bisschen, es klingt für mich, als wollte Aleph Alpha einfach das SAP der KI-Welt werden, was okay ist, sicher, aber es ist sicherlich auch nicht das deutsche OpenAI, über das die eine oder andere Person schon mal geredet hat.
Ja, fast eher so eine Art Beratung als eben was, was wirklich, diese großen KI-Firmen haben ja immer den Anspruch und zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie Innovation machen und dass sie bahnbrechende Research machen und dass sie neue Dinge machen. Und wir haben ja auch gerade gesehen, das gibt es so ein bisschen in Deutschland. Flux zum Beispiel, haben wir neulich mal drüber geredet. Aber es scheint nicht Faria zu sein. Und wenn die Firma selber dann auch sagt, okay, wir fokussieren uns einfach auf die Implementierung von Dingen, die andere Leute machen, möglicherweise nicht blöd als strategische Entscheidung, weil ich glaube, die Nachfrage dafür gibt's, aber natürlich nicht mehr in dem Sinne eine KI-Firma, die eigene Foundation Models ins Rennen schickt.
Was halt ein bisschen schade ist, ist schon, dass Aleph Alpha immer so ein bisschen den Pitch mitgebracht hat, wir brauchen eine unabhängige, starke KI-Lösung aus Europa, damit wir nicht komplett von Amerika und China abhängig sind. Das Ding ist, wir haben die so ein bisschen. Wir haben Mistral, was ein französisches KI-Startup ist, die tatsächlich ganz vorne mitspielen mit ihren Modellen, obwohl sie deutlich weniger Geld zur Verfügung haben als die Microsofts und Googles der Welt. Die nehmen aber auch ein bisschen Geld von denen. Also die sind jetzt nicht komplett europäisch unabhängig, aber da müssen wir wahrscheinlich einfach ein bisschen ehrlich zu uns sein. Ganz ohne amerikanisches Geld ist das wahrscheinlich einfach nicht möglich, ein State-of-the-Art aktuelles KI-Modell zu bauen, weil die kosten einfach zu viel Geld.
Was tatsächlich aber kein Geld kostet und komplett kostenlos möglich ist, ist einfach mal kurz in eurem Podcatcher, in eurem Podcast-Player auf Abonnieren zu klicken oder eine Bewertung dazulassen oder am besten auf dieses kleine Teilsymbol zu klicken und den Podcast einfach mal in eurem Umfeld zu teilen. Da freuen wir uns.
Oder einen automatisierten Bot zu bauen, der das für euch erledigt, beziehungsweise das bitte nicht, weil das ist sicherlich gegen Nutzungsrichtlinien.
Aber wenn ihr das unbedingt wollt, können wir euch auch nicht davon abhalten. Wovon wir auf jeden Fall euch nicht abhalten wollen, ist, uns weiterhin die Treue zu halten. Ihr findet uns ja wie immer in der ARD Audiothek, jeden Dienstag, auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und was ihr da übrigens auch findet, ist unser Podcast der Woche.
Unser Podcast-Tipp der Woche ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Die sind frisch zurück aus der Sommerpause und beschäftigen sich wieder tiefergehend mit den aktuellen Nachrichten und spannendsten Themen aus der ganzen Welt.
Ein Thema in aller Tiefe. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit uns bist du ganz nah dran an Geschichten, die bewegen.
Das war so, dass Angehörige von Geiseln direkt an den Zaun zum Gazastreifen gegangen sind und haben sich da auch auf ein Podest gestellt. Gerade die Mutter von einer Geisel, das war, fand ich besonders eindrucksvoll, die hat dann sozusagen den Namen ihres Sohnes, von Hirsch, so heißt er, rübergeschrien nach Gaza.
Hirsch, I love you.
Und hat gesagt, bleib am Leben.
Survive.
Ich liebe dich. Viele Leute habe ich gesehen, die haben geweint, die hat das total mitgenommen. Dieser Schrei der Mutter rüber nach Gaza.
11KM gibt es täglich von Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.